Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wie mit Kultur Politik gemacht wird und was fehlt, wenn zivilgesellschaftliche Stimmen immer leiser werden, wenn sie sogar verstummen müssen, das beschäftigt uns in dieser Sendung gleich zweimal. Am Beispiel von Russland, wo das Goethe-Institut seine Präsenz drastisch einschränken muss, und am Beispiel von Ungarn, wo die Schriftstellervereinigung Cepirock Tarasasága vom Staat finanziell in die Enge getrieben wird. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Ein Ort des offenen Austausches wolle das Goethe-Institut in Russland bleiben, heißt es heute Nachmittag aus der Zentrale in München. Bei all den schlechten Nachrichten ist man offensichtlich um einen Funken Zuversicht bemüht. Die schlechten Nachrichten, von denen wird seit dem Wochenende gemunkelt und nun ist es offiziell. Das Goethe-Institut muss in Russland die Zahl seiner Mitarbeitenden drastisch senken und das bereits zu Ende Mai, also heute, um es genau zu sagen. Grund dafür ist eine Obergrenze für den Personalbestand deutscher Auslandsvertretungen und der deutschen Mittlerorganisationen, die das russische Außenministerium eingeführt hat. Die diplomatische Antwort darauf aus Berlin ließ nicht lange auf sich warten. 4 von 5 russischen Konsulaten in Deutschland müssen bis Ende des Jahres schließen. Das entschied die Bundesregierung heute. Über all das möchte ich nun sprechen mit Wladimir Balzer aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Was genau heißt das? Das Goethe-Institut muss seine Arbeit in Russland stark einschränken.
Na, das heißt vor allem, dass die 3 Institute in Moskau, in St. Petersburg und in Nowosibirsk nur noch knapp oberhalb der Schließungsschwelle betrieben werden. Im Vergleich zu den Aktivitäten vor dem Krieg sind es jedenfalls massive Einschnitte. Veranstaltungen gibt es ja schon seit Beginn des Angriffskriegs nicht mehr. Und jetzt werden auch die Sprachkurse und Prüfungen mit sofortiger Wirkung eingestellt, also mit dem heutigen Datum. Das betrifft 9000 Sprachlernende in Russland, die von heute auf morgen ihre Kurse abbrechen müssen. Geöffnet bleiben mit kürzeren Öffnungszeiten die Bibliotheken, aber nur noch in Moskau und St. Petersburg. Der Standort in Novosibirsk wird de facto geschlossen. Es wird zwar so nicht kommuniziert, aber die dortigen Räumlichkeiten werden aufgegeben. Es gibt da nur noch eine Kontaktstelle. Das alles bedeutet auch eine massive Reduzierung des Personals. Ich habe den Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, am Telefon erreicht. Er ist gerade in Asien unterwegs auf einer Regionalkonferenz und beschreibt die Dimension dieses Einschnitts so.
Wir werden diese Institute nur noch mit einer Minimalbelegung in einer kleinen zweistelligen Höhe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreiben können. Wir werden eine deutlich größere Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern russischer Nationalität, also Lokalbeschäftigter, kündigen müssen.
Niedrige zweistellige Zahl, das heißt eine massive Reduzierung um das Mehrfache der Leute, die dort mal gearbeitet haben. Genaue Zahlen kann Johannes Ebert zu diesem Zeitpunkt nicht nennen, aber die Dimension wird klar, sie ist historisch.
Johannes Ebert hat gerade von Minimalbelegung gesprochen. Sie, Wladimir Balzer, haben gesagt, knapp oberhalb der Schließungsgrenze. Was ist denn eigentlich an seinen Standorten in Russland, dem Goethe-Institut, jetzt überhaupt noch möglich?
Naja, also was physisch tatsächlich bleibt, sind vor allem die beiden Bibliotheken in Moskau und in St. Petersburg. Gerade die in Moskau ist sehr groß. Das war ja das Goethe-Institut, das größte Goethe-Institut der Welt vor dem Krieg in Moskau. Was auch bleibt, ist die Zusammenarbeit mit russischen Institutionen, um vereinzelt deutsche Sprache zu fördern. Das sind diese Sprachlernzentren, insgesamt 20 an der Zahl in ganz Russland, die vom Goethe-Institut anerkannt sind. Das sind Kooperationspartner, das sind aber keine deutschen Institutionen. Das ist ja mal ein wichtiger Punkt auch in diesem diplomatischen Streit. Sondern es sind russische Institutionen, die mit deutschen Einrichtungen kooperieren, in diesem Fall mit dem Goethe-Institut. Ich habe Johannes Ebert nochmal darauf angesprochen.
Wir werden auch unser Netz von Sprachlernzentren, das wir in Russland haben, das sind etwa 20 Sprachlernzentren, weiter digital und bei Nachfragen betreuen. Wir werden auch kleine Programme mit der Kulturszene machen, Workshops und so weiter, aber die Präsenz ist deutlich reduziert und unsere Aktivitäten sind deutlich reduziert.
Also darum geht es im Kern und das ist ja eben auch ein politischer, Sie haben es ja schon gesagt, ein politischer und diplomatischer Vorgang. Es geht also darum, die deutsche Präsenz, also die physische Präsenz von Personal und von Institutionen deutlich zu reduzieren.
Davon war ja am Wochenende zum ersten Mal die Rede und da haben wir bei Kultur heute mit dem Historiker Stefan Kreuzberger gesprochen, der sagte, Putin manövriere nun auch kulturpolitisch sein Land gänzlich in die Isolation. Wie sehen Sie das?
Na, ich sag mal so, das ist für einen Kriegsherren wie ihn erst einmal nur ein Nebenschauplatz. Er hat ja Wir kennen ja sein gutes Deutsch, als KGB-Offizier gelernt. Er und seine Leute brauchen das Goethe-Institut nicht. Das passt letztlich auch, also was wir hier sehen, zum putinschen Kulturchauvinismus, den er gegenüber allem Nicht-Russischen betreibt. Und sein Hauptaugenmerk liegt natürlich vor allem auf den diplomatischen Vertreterinnen und Vertretern aus Deutschland, nicht auf den Kulturinstitutsmitarbeitern. Das ist eher so ein, wie soll man sagen, Kollateralschaden. Es ist aber auch ein sehr trauriger Vorgang, denn mit diesem historischen Einschnitt geht de facto eine 30-jährige Geschichte des kulturellen Austauschs zwischen Russland und Deutschland zu Ende. Es war ja auch in harten Zeiten immer ein lebendiger Ort, dieses Goethe-Institut für deutschlandliebende Russen, und davon gibt es sehr viele im Land, auch heute noch, ganz zu schweigen von den Fachkräften, die sich in Vorkriegszeiten auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet haben. Und natürlich die Kulturarbeit, die ja schon eine Weile eingestellt ist, die aber, und das ist vielleicht auch ein Funken Hoffnung, für Exilrussen zumindest weitergehen wird.
Wladimir Balzer, vielen Dank. Wir sprachen darüber, dass das Goethe-Institut nun aufgefordert ist, die Zahl seiner Mitarbeitenden in Russland zu reduzieren. Gemeinsam und füreinander, das haben sich die Mitglieder der Europäischen Allianz der Akademien gegenseitig versprochen. Wenn eine der beteiligten Kunstakademien oder Kulturinstitutionen in Not gerät, werden die anderen laut und sichtbar, machen dann auf die Missstände aufmerksam. So geschieht es dieser Tage in Budapest. Da zeigen extra angereiste Allianzmitglieder bei einer Tagung ihre Solidarität mit der ungarischen SchriftstellerInnenvereinigung Cepirok Tasasága. Die staatliche Förderung für sie wurde von der ungarischen Regierung drastisch gekürzt. Von offizieller Seite heißt es, Inflation und steigende Energiepreise seien der Grund dafür. Doch die Betroffenen haben daran so ihre Zweifel. Einer von ihnen ist der Historiker und Schriftsteller George Dollasch, der sowohl in Berlin als auch in Budapest lebt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Dollasch, was vermuten Sie? Warum gibt der ungarische Staat jetzt weniger Geld für diese prominente Institution des literarischen Lebens?
Ja, erstens müssen wir anmerken, dass die Kultur und die Literatur speziell auch früher nicht wirklich herumgehätschelt wurden. Aber die Kürzungen, die in den letzten 2-3 Jahren in Ungarn, vor allem in Bezug auf literarische Institutionen, es war mehr als brutal. Also die Kürzungen waren zwar vorwiegend finanzieller Natur, aber sicher nicht ganz unabhängig von der politischen und kulturpolitischen Einstellung der jetzigen Regierung.
Ihr jüngstes Buch, Herr Dollasch, heißt Das System Orbán. Ist also diese Strategie ein Beispiel für das autoritäre Ungarn?
Ja, und zwar mit einer, ich würde sagen, unspezifischen Mittel übers Geld. Also die Unterdrückung einer unbequemen Strömung in der Literatur passiert nicht so wie früher vor 90, also durch Verbote oder irgendwelche Maßnahmen, sondern einfach über Subventionierung. Die Subventionierung ist eine Waffe.
Eine Waffe, die insbesondere, wie Sie vorhin sagten, die Literatur trifft. Warum ausgerechnet die Literatur? Wie steht es um andere Kulturinstitutionen?
Auch andere Kulturinstitutionen spüren in den letzten Jahren den wachsenden ideologischen Druck der Fidesz-Regierung und manchmal auch viel brutaler als die Schriftsteller. Weil wenn wir darüber denken, was mit dem Ort, wo wir gestern die Veranstaltung hatten, Zentraleuropäische Universität, da steht das Gebäude. Aber die Universität ist praktisch herausgeekelt aus Ungarn und funktioniert jetzt in Wien. Dasselbe passierte mit der Schauspielhochschule. Also die Regierung versucht wirklich, die Kultur unter die Kontrolle zu bringen.
Das heißt, die Gelder werden gekürzt und auf der anderen Seite ist es wirklich ein aktives Herausekeln, der Wunsch, unliebsame Kulturschaffende aus dem Land zu vertreiben?
Niemand sagt ihnen, dass sie das Land verlassen sollen, aber es ist einfach, dass es immer schwieriger wird. Und viele verlassen nicht einfach Kulturschaffende, sondern junge Leute scharenweise. Einfach in den goldenen Westen wie früher, vor 90, was aber angesichts der ungarischen Möglichkeiten auch verständlich ist. Sie werden nicht direkt unterdrückt, sondern einfach nicht mehr in der Art und Weise gefördert, wie das eigentlich Kulturschaffenden auch teilweise gehört.
Nun ist die Europäische Allianz der Akademien aufmerksam geworden, aber die Frage, die nicht ausbleiben darf, was passiert mit dieser Geste? Ist es wirklich mehr als eine Geste? Orbán wird wahrscheinlich nicht beeindruckt sein, wenn Mitglieder der Europäischen Allianz der Akademien anreisen.
Ja, gestern war unter anderem bei der sehr interessanten Diskussion auf die Frage gestellt, ob so etwas irgendeinen Einfluss auf die offizielle Kulturpolitik Ungarn hat. Und da waren die Beteiligten eher skeptisch. Insgesamt war interessant die Sache, weil wir von unserer etwas, ich würde sagen, kleiner ungarischen Horizont etwas mehr erfahren haben, nämlich, dass unsere Probleme nicht einfach rein ungarische Probleme sind. Das sind ostmitteleuropäische Sorgen um die Kultur. Und hier ist wichtiger, jetzt und heute, ist es wichtiger, den Kontakt mit der Deutschen Akademie der Künste aufrechterhalten. Diese Akademie ist für uns, also für die ungarische Kulturschaffende, immer noch ein Orientierungspunkt. Es ging natürlich auch um die finanziellen Probleme, wobei es nicht eindeutig war, in welcher Weise überhaupt finanzieren kann man eine ungarische Schriftstellervereinigung nicht. Das ist nicht so einfach. Man kann aber mit gemeinsamen Projekten, Festivals, offizielle Gespräche, das kann man schon etwas auf der Schiene der Zusammenarbeit schaffen.
Also konkrete Hilfe, miteinander in Kontakt bleiben, das Netzwerk ausbauen. Herr Dolosch, was würde denn eigentlich der ungarischen Literaturszene fehlen, wenn Cepirok Tasasága sich nicht mehr finanzieren ließe und sich womöglich auflösen müsste?
Also einerseits ist natürlich die Literatur, das Schreiben rein individuell und die Schriftsteller, die auch zu noch schlechteren Zeiten zu Hause, wenn sie allein waren, schreiben konnten und mussten, weil das ihre Möglichkeit ist. Zweitens, und das hat einer der Beteiligten der Diskussion sehr gut analysiert, Dorottya Keszthely, die in einer Selbstverwaltung arbeitet in Budapest, in einem Bezirk, wo die Mehrheit nicht Fidesz gewählt hat, sondern eine relativ freie Selbstverwaltung ist, also Bürgermeisteramt im 13. Bezirk. Und die versuchen, die Kultur auf lokaler Ebene zu unterstützen. Man kann nicht landesweit, aber jedenfalls regional die Kultur etwas autonomer gestalten.
Darauf hofft der Historiker und Schriftsteller György Dolosch. In Budapest findet gerade eine Solidaritätstagung der Europäischen Allianz der Akademien statt. Solidarität mit der ungarischen Schriftstellervereinigung Cepirok Tasasága. Das Chamäleon ist der Verwandlungskünstler in der Tierwelt. Mal grün wie ein Blatt, mal blass wie eine Häuserwand. Und wenn das Chamäleon auf- oder angeregt ist, die Emotionen also in Wallungen geraten, dann wird's besonders bunt. Vielfalt ist quasi der zweite Vorname des Chamäleons. Und das mag der Grund dafür sein, dass das Fotografieforum Frankfurt seine Retrospektive mit Bildern von Abe Freundlich mit dem Namen dieses wandlungsfähigen Kriechtieres überschrieben hat. Chamäleon, also heißt die Ausstellung über den US-amerikanischen Fotografen. 1946 war er in einem Lager für sogenannte Displaced Persons in Frankfurt zur Welt gekommen, hat erst Jahre später in den Vereinigten Staaten eine Heimat gefunden und dort in den 1970ern seine Karriere als Fotograf begonnen. Abe Freundlich, Chamäleon, mein Kollege Stefan Koldorf hat die Ausstellung in Frankfurt gesehen. Ihn habe ich gefragt, ob meine Theorie stimmt, dass die Vielgestaltigkeit der Bilder der Grund für diesen Titel ist.
Ja, die stimmt absolut. Eigentlich habe ich da drei Retrospektiven auf einmal gesehen, nämlich die Retrospektive eines Street Photographers, also eines Menschen, der sich mit der Kamera auf der Straße treiben lässt und hier und da mal auf den Auslöser drückt. Das zweite war eine Porträtfotografenausstellung, also großartige Fotos von hauptsächlich Fotografen, Kollegen, die er im Laufe der Jahre aufgenommen hat, aber auch andere Prominente aus dem Showbusiness. Damit ist er eigentlich groß und bekannt geworden. Und das dritte ist der späte Abe Freundlich, der dann in Richtung konzeptuelle Fotografie sich wandelt, der eine Performance-Künstlerin kennengelernt und sich in sie verliebt hat, deren Performances dann aber nicht nur fotografiert hat, übrigens da nicht mehr in Schwarz-Weiß, wie am Anfang, auch das hat vielleicht mit Chamäleon zu tun, sondern jetzt in Farbe. Und diese Fotos dann aber nicht eins zu eins hat drucken lassen oder abziehen für die Wand, sondern kollagiert, mit Gemälden verwandelt. Also ja, Vielseitigkeit, Wandelbarkeit, das trifft's mit Sicherheit.
Sie haben gerade gesagt, dass er mit diesen Celebrity-Bildern bekannt geworden ist. Ich wage mich aus der Deckung und stehe dazu, dass ich den Namen Abe Freundlich vorher nicht kannte. Obligatorische Frage, hätte ich ihn kennen sollen, hätte ich ihn kennen können?
Eigentlich nicht wirklich, jedenfalls nicht unbedingt aus dem Kunstkontext. Da taucht er nämlich noch gar nicht so lange auf. Nein, er ist tatsächlich derjenige gewesen, der Aufträge fotografiert hat für große Magazine. Also für Aperture Magazine, ein großes Fotografiemagazin in den Vereinigten Staaten, fürs Magazin der New York Times, aber auch fürs FAZ-Magazin, als es das noch gegeben hat. Und da hat er zum einen die Menschen so fotografiert, wie sie ihm einfach vor die Kamera gekommen sind. Er hat aber auch viel inszeniert. Und ich finde ehrlich gesagt, diese inszenierte Fotografie, das ist immer so eine Sache. Das hat immer wahnsinnig viel mit, wie möchte man aussehen und nicht mehr, wie ist die Wirklichkeit, und mit Inszenierung und mit Shishi und mit Glamour zu tun. Das ist es ganz oft bei Abe Freundlich eben nicht. Dafür hat er sehr witzige Bildeinfälle. Das sicherlich bekannteste ist wohl, dass er Jack Lemmon mit zwei Zitronen vor den Augen, die sich Lemmon selbst vor die Augen hält, fotografiert hat in einem gelben Pullover, also Lemmon-Zitrone sozusagen zum Bildmotiv gemacht hat. Dadurch ist er bekannt geworden und deswegen eben nicht aus dem Galerien- oder musealen Kontext, sondern eher als Printfotograf.
Und dieser Printfotograf für die großen Medienhäuser, macht ihn das zum Dokumentar seiner Zeit?
Ja, mit Sicherheit. Denn, naja, man kann sich jetzt ja fragen, was dokumentiert eigentlich die Zeit? Ist es mehr die Street-Photography, wo man dann einfach die Welt, so wie sie ist, versucht, in diesem entscheidenden Augenblick, wie Cartier-Bresson das genannt hat, einzufangen? Das tut er, schon damit ist er Dokumentar. Aber das andere, also zum Beispiel als erster zu sehen, dass Cindy Sherman mal eine ganz große Fotokünstlerin werden wird und ihr Vertrauen zu gewinnen und sie mit ihren ganzen Utensilien und Masken und so weiter im intimsten Raum, den eine Fotografin hat, nämlich im eigenen Atelier fotografieren zu dürfen, das hat auch was Dokumentarisches, weil er sie eben komischerweise nicht inszeniert, sondern so sein lässt, wie sie das möchte und wie sie sich selbst sieht. Also ja, es ist auch Dokumentarfotografie.
Ich komme nochmal auf den eigenen Lebensweg von Abe Freundlich zurück, geboren als sogenannter Staatenloser, als Sohn von Holocaust-Überlebenden. Welche Spuren hat dieses ganz besondere Schicksal im Werk hinterlassen? Beziehungsweise die Frage davor, hat es Spuren hinterlassen?
Es ist in der Einführung durch die Kuratorin sehr viel die Rede davon gewesen, wie wichtig Fotografie für die Demokratie sei und nochmal und nochmal und nochmal Demokratie. Er selbst hatte ein bisschen zu gelächelt und hat gesagt, dass er sich eigentlich gar nicht bewusst als jemand sieht, der aus seinem Leben heraus, er hat mal gesagt, ich bin eigentlich in einem Zeitalter geboren, in dem es ganz viel Asche gibt. Und damit meint er den Holocaust, damit meint er aber auch den 11. September, deren Zeuge er in New York geworden ist. Er sagt, das habe sein Werk eigentlich nicht beeinflusst, aber indirekt hätte er natürlich schon das Gefühl, dass er immer aktiv sei, immer eine Kamera bei sich hätte, immer fotografierte, um die Welt so auch in der Schönheit festzuhalten, wie er sie sieht. Und das sieht er durchaus als demokratischen Akt.
Und deshalb ist die Ausstellung wohl auch Teil der Feierlichkeiten 175 Jahre Paulskirche. Sie ist noch bis Mitte September im Fotografieforum Frankfurt zu sehen. Stefan Koldorf über Abe Freundlich, Chamäleon. Bunt, vielgestaltig und nicht immer leicht zu fassen sind auch die Zweibeiner, die sich die Kultur wünscht. Das Umworbene, das Gewünschte, das verehrte Publikum. Es hat, so meldete es der Deutsche Bühnenverein vor kurzem, die Pandemiemüdigkeit weitgehend überwunden, kehrt also zurück in die Theater- und Konzertsäle. Doch was denkt das Publikum? Wie steht es zur staatlichen Subventionierung von Kultureinrichtungen, von Theatern zum Beispiel? Die Bertelsmann Stiftung hat dazu eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Heute wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Tim Behlke über den Relevanzmonitor Kultur.
Es klafft eine große Lücke zwischen der Relevanz für das eigene Leben und der Meinung, wie relevant Theaterhäuser für die Gesellschaft sind. In der repräsentativen Befragung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung gab gerade mal ein Drittel an, Angebote in Theaterhäusern seien ein wichtiger Teil des eigenen Lebens. Gleichzeitig finden 9 von 10 Befragten, es sei wichtig, dass es Theaterhäuser gibt, die zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen beitragen. Und sie sollten für kommende Generationen erhalten bleiben. Mit so deutlichen Ergebnissen hat Studienleiterin Dorothea Gregor selbst nicht gerechnet.
Also diese Diskrepanz an sich hat mich nicht überrascht, aber dass sie so groß ist, hat mich überrascht. Wir hätten nicht mit diesem hohen Rückhalt gerechnet.
Dennoch dürften sich Theaterhäuser und auch die Kulturpolitik nicht auf der großen Zustimmung ausruhen. 2/3 der Bevölkerung interessieren sich nach eigenen Angaben kaum oder gar nicht für Theateraufführungen. An Oper, Ballett oder Tanzaufführungen ist gerade mal jeder 5. interessiert. Das sei durchaus ein Problem, meint Dorothea Gregor.
Das ist ein Problem insofern, dass die Kulturinstitutionen mit viel öffentlichen Mitteln und Steuergeldern finanziert werden und in Zeiten Klammerkassen, die Verteilungskämpfe härter werden. Das merken wir jetzt schon in Ansätzen und das wird sicherlich in den nächsten Jahren aufgrund der vielen Krisen, die wir zu bewältigen haben, nicht besser.
Theaterhäuser sollten Zugangshürden abbauen und ihre Zielgruppen besser kennen und ansprechen, empfiehlt die Gütersloher Bertelsmann Stiftung. Doch Stefan Dörr, Verwaltungsdirektor beim Landestheater Detmold, warnt davor, zu sehr auf Zielgruppen und Ticketverkäufe zu schielen.
Ehrlicherweise sind natürlich Unterhaltungstitel wie Musical oder auch Ballett etwas, was deutlich stärker Anklang findet, oder auch Kinder- und Jugendtheater. Und dass etwas kritischere Stücke es natürlich schwerer haben. Aber wir haben den Auftrag, sowohl das eine als auch das andere zu tun. Und deswegen machen wir das natürlich, solange wir diesen Auftrag haben, auch wirklich weiter.
Zudem würden auch Bibliotheken oder Parkanlagen von allen finanziert, aber nicht von jedem genutzt. Dennoch versuche man als Landestheater, ein Programm für die Breite der Gesellschaft zu machen, in Schulen und Kindergärten in der Region präsent zu sein und so gerade junge Menschen die Magie des Theaters erleben zu lassen. Für Dorothea Gregor von der Bertelsmann Stiftung ein guter Weg.
Menschen emotional anzusprechen, auch mitzunehmen und dieses Theatererlebnis wirklich wieder zum Erlebnis zu machen, ohne Menschen das Gefühl zu vermitteln, ich weiß da nicht, wie ich mich verhalten soll oder ich fühle mich da fehl am Platz. Ich glaube, das ist das Geheimnis.
Das sagt Dorothea Gregor von der Bertelsmann Stiftung, Studienleiterin des sogenannten Relevanzmonitor Kultur. Tim Behlke berichtete. Die ghanaische Schriftstellerin und Feministin Ama Atta Aidu ist gestern im Alter von 81 Jahren gestorben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Sie war nicht nur eine der bekanntesten afrikanischen Autorinnen, Schulkinder kannten, sie kennen ihre Texte, sondern auch Professorin und in den 1980er Jahren auch Bildungsministerin. Über ihre Erfahrungen am Kabinettstisch ihres westafrikanischen Heimatlandes sagte sie:
When a male colleague was speaking,
wenn ein männlicher Kollege das Wort ergriff, hörten alle zu. Sobald ich, eine Frau, eine Ministerin, anfing zu sprechen, wurden die Männer frostig. Die Raucher zündeten sich eine Zigarette an. Damals ist es mir nicht aufgefallen. Später habe ich verstanden.
Aidu beschäftigte sich mit den anhaltenden Auswirkungen des Kolonialismus und den Spannungen zwischen afrikanischen und westlichen Gesellschaften und Traditionen. Ihre literarischen Frauenfiguren sind selbstbewusst. Als sie 1965 im Alter von 23 Jahren ihr Theaterstück The Dilemma of Ghosts schrieb, war sie die erste afrikanische Frau, deren Theaterstück verlegt wurde. Ihr Roman Changes wurde auch ins Deutsche übersetzt, erschien unter dem Titel Die Zweitfrau. 1992 wurde Aidu für ihr Werk mit dem Commonwealth Writers Prize ausgezeichnet. Mit der Goethe-Medaille wird in diesem Jahr der Filmmanager Gaga Chekhaidze aus Georgien, der Dramaturg Ji Wei Keng aus Taiwan und das Kuratorinnenkollektiv der Off-Biennale aus Ungarn geehrt. Die drei Preisträger setzten sich in ihrer Weise besonders für den weltweiten Kulturaustausch und die Vermittlung der deutschen Sprache ein. Das teilte das Goethe-Institut heute in München mit. Präsidentin Carola Lenz betonte anlässlich der Bekanntgabe den Stellenwert der Kunstfreiheit in einer von Zensur, Verfolgung und Krieg bedrohten Welt. Die Goethe-Medaille wird als Ehrenzeichen der Bundesrepublik verliehen und gilt als wichtigster Preis der auswärtigen Kulturpolitik. Der Generalintendant des Humboldt-Forums in Berlin, das ist Hartmut Dorgolo, und er bleibt es. Weitere 5 Jahre nämlich an der Spitze des Kultur- und Ausstellungszentrums. Der Stiftungsrat der zuständigen Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss und der Vorsitz der Staatsministerin Claudia Roth von den Grünen verlängerte den Vertrag heute. Dorgolo kündigte in einer Mitteilung an, er wolle das Humboldt-Forum als Ort der internationalen Vielstimmigkeit konsequent weiterentwickeln und vielfältige Zugänge jenseits klassischer musealer Praxis schaffen.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Michael Köhler. Vielen Dank. Die bundesweiten Razzien, bei denen 7 mutmaßliche US-Unterstützer festgenommen wurden, der Tarifstreit bei der Bahn und der jüngste Arbeitsmarktbericht aus Nürnberg, das sind einige Themen, über die Sie in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk mehr erfahren können. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.